In dieser Folge trifft Dr. Christian Harisch, CEO der Lanza-Hofgruppe, den ehemaligen Vizekanzler und SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel während seines Aufenthaltes im Lanza-Hof Tegernsee. Im persönlichen Gespräch teilt Sigmar Gabriel seine Sichtweise auf die aktuellen internationalen und nationalen Herausforderungen, gibt Einblicke in seine Kindheit und politische Laufbahn und erklärt, wie er versucht, die Balance zwischen seinen verantwortungsvollen Funktionen, der Familie und Gesundheit zu finden. Viel Spaß beim Zuhören.
Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanza-Hof.
Im Forever Young Lanza-Hof Longevity Podcast haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Seine Erfahrung ist die ganze Welt. Politische Ämter in Vielzahl ausgeübt, Vorsitzender der SPD, Außenminister, um nur einige davon zu nennen, Ministerpräsident. Und er gehört sicherlich zu jenen Persönlichkeiten in der Bundesrepublik, welche am besten die internationalen Beziehungen versteht, auch interpretieren kann und nicht nur darüber sprechen kann, sondern auch wirklich die Hintergründe kennt. Es ist eine besondere Ehre für uns, dass Sie, Herr Gabriel, sich heute Zeit nehmen, bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Herzlichen Dank und herzlich willkommen.
Erstmal vielen Dank, dass Sie mich einladen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und da bin ich natürlich auch gern gekommen.
Wir wollen heute den Menschen auch ein bisschen darstellen oder auch ihn fragen, wie das Leben so ist in der Spitzenpolitik und auch die Zeit davor oder danach. Aber eine Frage drängt sich uns besonders auf. Herr Gabriel, wie lange dauert es noch, bis dieser schreckliche Krieg in der Ukraine zu Ende ist?
Ja, das ist die, weiß ich nicht, 10 Millionen oder 100 Millionen Dollar Frage, die uns Europäer und die Amerikaner und ich glaube auch viele Russen bewegt. Aber keiner kann darauf eine Antwort geben, weil Kriege in der Regel enden, wenn entweder einer gewinnt oder wenn beide müde sind, wenn sich niemand mehr durch die Fortsetzung des Krieges irgendwelche Vorteile erhofft. Und schauen wir dahin, dann weder Russland noch die Ukraine werden diesen Krieg gewinnen. Die Russen werden es nicht, obwohl sie eigentlich vielfach stärker sein müssten, weil die Ukraine einen unglaublichen Kampfeswillen hat. Und auch, weil der Westen die Ukraine mit modernen Waffen unterstützt, ein bisschen ein Krieg von Mensch und Material auf der russischen Seite und Technik auf der ukrainischen, aber natürlich auch viele, viele Menschen, die dort sterben, Zivilisten, ein Land wird zerstört. Und wir werden am Ende da so stehen wie in Verdun vor Hunderttausenden von Weißen Kreuzen und uns fragen, warum eigentlich? Und es ist ein so furchtbarer Abnutzungskrieg wie damals der Erste Weltkrieg. Und ich befürchte, dass das noch so eine Weile weitergehen wird, weil der russische Präsident jedenfalls nicht den Eindruck macht, dass er verhandlungsbereit ist. Ich vermute, er wartet einfach die Wahl in den USA ab und erhofft sich von einem neuen Präsidenten Donald Trump bessere Ausgangsvoraussetzungen. Und die Ukraine wird nicht zulassen, dass ihr einfach 20% des Landes weggenommen wird. Gibt ja viele schlaue Leute, die sagen, na dann verzichtet doch auf das Land, dann ist endlich Frieden. Ja, so denkt man, wenn man selber nicht in dem Land zu Hause ist. Die Menschen dort empfinden das als Verrat an ihren Landsleuten. Trotzdem gibt es ja auch in der Ukraine inzwischen sehr unterschiedliche Stimmen. Es gibt auch Konflikte zwischen dem Präsidenten und Vitali Klitschko oder dem Chef der Armee. Also meine Vermutung ist, wir werden in diesem Jahr erste Schritte sehen darin, dass sich so, wir haben das früher Backchannels genannt, also inoffiziell versucht wird, welche Möglichkeiten gibt's denn? Und dann hoffe ich, dass spätestens nach der Präsidentschaftswahl zustande, also nach der Präsidentschaftswahl in den USA, Verhandlungen zustande kommen, die nicht zulasten der Ukraine gehen. Donald Trump macht Politik zulasten der Ukraine. Der hat mir mal gesagt, ach, die Ukraine brauchen wir bei der G7-Treffen gar nicht besprechen. Das ist kein amerikanisches, kein japanisches Problem, das ist euer Problem in Europa. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären in diesen Krieg geraten, die Ukraine, ohne die Unterstützung der Amerikaner. Die Ukraine wäre längst überrannt. Wir Europäer hätten das gar nicht alleine aufhalten können. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass in Amerika Joe Biden Präsident bleibt. Nicht, weil es in allen Dingen einfach ist mit ihm. Amerika verändert sich und Europa ist nicht mehr so wichtig. Aber er weiß eben, dass im 21. Jahrhundert selbst das große Amerika Verbündete braucht. Donald Trump ist der Meinung, die großen Jungs dieser Welt machen da Deals und der Rest muss halt hinterherlaufen. Und das ginge zulasten der Ukraine. Und um mal zu sagen, warum uns das betrifft. Wenn sich Wladimir Putin mit diesem Krieg durchsetzt, dann gnade uns Gott. Denn wenn dann noch dazu kommt, dass Donald Trump die NATO in Frage stellt, der muss gar nicht austreten, er muss die nur in Frage stellen, dann wird Putin uns testen. Zum Beispiel in Estland, da gibt es eine russische Minderheit. Zum Beispiel in anderen Teilen Osteuropas. Und dann rücken wir einem ganz großen Krieg immer näher. Die Schweden investieren gerade massiv in ihren Zivilschutz. Ich habe Freunde in Polen, die sagen, sie hätten sich nie vorstellen können, dass sie vielleicht nochmal einen Krieg erleben. Also die Lage ist schon ziemlich brisant. Und was wir tun können, sind, glaube ich, zwei Dinge. Erstens, wir müssen klar machen, dass wir verteidigungsbereit sind. Und zwar erstmal mit ganz normalen, konventionellen Streitkräften. Die standen früher an der innerdeutschen Grenze. Und die müssen heute an die Ostflanke der NATO. Das muss auch deutsche Soldaten müssen dahin. Viel mehr, als wir heute haben. Wir müssen mit den Briten reden, mit den Franzosen, mit den Verbündeten in Europa. Und wir müssen wirtschaftlich vor allen Dingen stärker werden in Deutschland. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass wir das alles bezahlen können. Und übrigens auch, dass wir international Partner haben. Wenn wir hier immer schwächer werden, dann werden wir auch immer uninteressanter. Es gibt bestimmt viele Länder, die mögen uns wegen unserer Werte, aber ich glaube, im Kern ist Europa interessant, weil wir so ein starker wirtschaftlicher Binnenmarkt sind und den müssen wir ausbauen. Das verschafft uns Einfluss und da würde ich mir manchmal wünschen, wir wären deutlich pragmatischer, als wir das in der Vergangenheit gewesen sind.
Herr Gabriel, wann haben Sie das letzte Mal mit Wladimir Putin gesprochen?
In meiner Amtszeit als Außenminister. Da habe ich mit ihm das letzte Mal gesprochen, das ist lange her. Damals ging es sehr stark um zwei Themen, um Syrien. Er hat damals ja diesen brutalen, schlechter Bashar al-Assad unterstützt. Und ich weiß noch genau, um was es ging. Es ging darum, in einer Stadt, die eingeschlossen war, einen Korridor zu eröffnen, dass Frauen und Kinder da raus können. Das hat er auch gemacht dann. Das war ganz wichtig für uns. Und das Zweite war natürlich immer die Rolle der Ukraine, das Minsker Abkommen, an das sich die Russen nicht gehalten haben, aber zur Wahrheit gehört die Ukraine auch nicht. Also das waren die letzten Gespräche. Wenn Sie mir damals gesagt hätten, der wird einen Krieg im Stil des 20. Jahrhunderts lostreten, hätte ich Sie für verrückt erklärt.
Wirklich. Wenn Sie den Menschen, Sie haben zuerst von Donald Trump gesprochen und so ein bisschen wie er sich das so nonchalant vorstellt, die großen Jungs marschieren voraus und die anderen gehen hinterher. Wie würden Sie den Wladimir Putin beschreiben?
Also ganz weit weg ist er von der Idee auch nicht. Und wenn Sie mal lesen, was er so mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine so verkündet hat, dann stellen Sie fest, da redet nicht irgendwie ein Kommunist oder der Nachfolger Stalins, sondern da redet ein weißer General, so hat man die Unterstützer des Zaren genannt. Da geht im Kopf von Wladimir Putin geht das Zarenreich um. Das war die Zeit, in der gab es keine Ukraine, kein Weißrussland, übrigens auch kein Finnland. Und seine Idee ist sozusagen, dieses Reich in dem Kontinent, den er Eurasien nennt, wieder auferstehen zu lassen. Er hat ja auch Finnland in Frage gestellt, nicht nur die Ukraine, nicht nur Weißrussland. Also da ist einer, der im Kopf das 19. Jahrhundert hat, mit den Waffen des 20. Jahrhunderts, will der im 21. Jahrhundert Großmacht werden. Und wenn er das schafft, dann werden unsere Kinder aber in einem unsicheren Europa aufwachsen, als wir das getan haben.
Aber was ist er für ein Typ? So umgänglich, freundlich oder herrschsüchtig?
Naja, Sie müssen bei all den Begegnungen, die Sie haben in der internationalen Politik, müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht glauben, Sie reden da mit jemandem, der mehr oder minder freundlich oder auch nicht ist, sondern Sie reden mit einem Vertreter eines Staates, der Interessen hat. Und natürlich versucht man auch freundlich miteinander umzugehen. Und vergessen Sie nicht, Putin ist ein geschulter KGB-Offizier. Natürlich versucht er dann Nähe herzustellen. Und Sie müssen aufpassen, dass Sie nie vergessen, in welcher Rolle sie da sind. Sie sind da nicht in der Rolle eines netten Gastes, den man zum Abendessen eingeladen hat, sondern sie vertreten die Bundesrepublik Deutschland und unsere Interessen und er vertritt seine. Da muss man aufpassen, dass es schnell passiert, dass man in so einen kumpelhaften Ton kommt. Und das habe ich jedenfalls bei anderen schon gesehen. Und ich habe mir immer gemerkt, Achtung, da sitzt vor dir jemand, der eine Rolle spielt, aber der Interessen hat, und zwar die eines autoritären Führers Russlands. Und ich habe was anderes zu vertreten. Also da geht es nicht darum, dass man nett miteinander ist.
Wenn man so jetzt das hört, Ihre Tätigkeit als Außenminister, man denkt sich, so ein Außenminister, der reist ja durch die ganze Welt. Der sitzt ja mehr im Flieger praktisch gefühlt als im Büro.
Herr Genscher hat mir ja immer gesagt, er würde sich selbst begegnen in der Luft.
Und man, wie hält man das aus? Wie kompensiert man das? Wie erholt man sich? Wir reden ja von Longevity, von Gesundheit, Ernährung. Jetzt reisen Sie von einem Land in das nächste, Flug, Time, Jetlag. Wie verträgt sich das mit dem Körper und mit der Gesundheit?
Ich muss zugeben, dass ich das damals gar nicht so als gigantische Belastung empfunden habe. Da war ich aber auch noch jünger. Und es ist so ein bisschen so, Sie sind ja gewohnt, lange zu arbeiten. Auch ein normaler Bundestagsabgeordneter, jedenfalls dann, wenn er seinen Job richtig macht, hat keinen 8-Stunden-Tag, sondern 12 oder so. Und Sie Minister sind, unter 14, 16 Stunden geht das nicht.
4 Tage in der Woche?
Das ist eine lustige Idee, ja. Also die 35-Stunden-Woche war bei mir mittwochs vorbei. Wie man in einem Land, das jetzt schon Fachkräftemangel hat, auf die Idee kommen kann, die 4-Tage-Woche zu fordern, weiß ich nicht. Also das ist so jenseits der Realität. Das mag eine kleine Gruppe zutreffen von Unternehmen, die irgendwie in einem Bereich sind, bei denen das vielleicht funktioniert. Aber wo sollen denn die Krankenschwester, Polizisten, Lehrer, die Mitarbeiter in der Gastronomie, in der Pflege, wo sollen die eigentlich herkommen, die wir jetzt schon bei 5 Tagen nicht genug haben? Und man muss, glaube ich, auch generell, finde ich, den Deutschen mal sagen, das finde ich schade, dass die Politik sich das nicht traut. Leute, diese Welt ändert sich rasant und wir werden uns anstrengen müssen, damit unsere Kinder noch so leben, wie wir das konnten. Oh, so einfach, wir haben so 70 Jahre Pause in der Weltpolitik gemacht, da konnten wir uns nur um uns selber kümmern und unseren Wohlstand aufbauen, der ist gefährdet. Weil alle Bedingungen dafür, dass Deutschland wohlhabend wurde, sind weg. Wir sind eine Exportnation. 50% unseres Wohlstands entstammt dem Export. Auf einmal haben wir überall in der Welt Handelskriege, echte Kriege, Schutzzölle. Also ich glaube, dass wir aufpassen müssen, nicht zu so einer Art 75% Gesellschaft zu werden. 75% Impfquote, ne? 75% Pünktlichkeit bei der Bahn, wo man da wahrscheinlich schon froh wäre, wenn man die erreicht. Und dann auch noch 75% arbeiten. Das wird nicht so gehen, sondern wir werden mehr leisten müssen. Das heißt nicht Gürtel enger schnallen. Das finde ich ein komisches Bild. Aber Ärmel hochkrempeln, das müssen wir schon, sonst wird das nichts werden. Und nochmal, es geht ja nicht um Sie und mich. Wir beide haben das schon irgendwie ganz gut hingekriegt mit unserem Leben. Aber jeder, der Kinder hat, der muss wissen, dieses Land wird unseren Kindern nicht die gleichen Möglichkeiten geben können, wenn wir uns jetzt nicht nochmal anstrengen.
Sie sagen, intensives Arbeiten, bereits am Mittwoch die 35-Stunden-Woche absolviert, aber es fehlen noch einige Tage.
Ein bisschen lapsig, ja.
Aber in Wahrheit 7,24, so klingt das. Und ich kann mir vorstellen, wenn man Außenminister ist oder in einem politischen Spitzenamt ist, kann das Handy natürlich 24 Stunden läuten, weil die Welt nimmt ja keine Rücksicht auf die jeweilige Tageszeit. Aber wie haben Sie da Ihre persönliche Befindlichkeit? Haben Sie darauf geachtet? Haben Sie gesagt, ich brauche jetzt auch noch einen Flug, Zeit für mich, für Sport, ich muss mich darauf einstellen, oder dem Sekretariat gesagt, ich möchte dort gesund essen, wie schaut das Menü aus? Haben Sie sich diese Fragen auch gestellt oder ging es immer nur darum, natürlich nicht nur, aber vor allem darum, wie sind die Interessen Ihres Landes am besten vertreten?
Also ich gebe zu, dass ich mich um meine Gesundheit zu wenig gekümmert habe. Ja, ich habe kenne Kollegen, die, wie Wolfgang Clement zum Beispiel, der leider viel zu früh verstorben ist, der jeden Morgen laufen gegangen ist, egal wo er war, in welchem Land und egal zu welcher Uhrzeit. Aber er musste, bevor er den Tag begonnen hat, ging der joggen. Also das war schon bemerkenswert. Und der war ja auch schlank und muskulös. Also schlank kann man jetzt nicht gerade sagen, dass ich das sei. Also ich habe da zu wenig gemacht. Meine Entspannung war was anderes. Ich bin aber versucht, wann immer es geht und wenn es tief in der Nacht war, nach Hause zu fahren. Ich hatte keine Wohnung in Berlin. Ich habe manchmal auf so einem Bett hinter dem Ministerbüro. Die Minister haben dann immer so eine kleine Kammer hinter dem Büro mit einer Dusche. Da habe ich ab und zu geschlafen. Aber wenn es irgendwie ging, bin ich nachts nach Hause gefahren. Das sind so 250, 300 Kilometer nach Goslar, wo ich lebe.
Das ist ja weit.
Ja, aber ich wollte morgens mit meinen Kindern wenigstens kurz frühstücken. Ich wollte nicht eine Woche weg sein und die gar nicht gesehen haben. Das waren manchmal nur eine Viertelstunde, weil ich dann wieder los musste oder so. Aber das war mir enorm wichtig. Und dieses Zuhause übernachten, selbst wenn meine Frau kaum die Augen aufgemacht hat, wenn ich gekommen bin oder morgens schon wieder ganz viel Hektik war, für mich war das von großer Bedeutung. Und das hat sich auch gezeigt, als meine Zeit in der Politik zu Ende ging. Viele finden dann ja gar nicht zurück ins richtige Leben und hängen dann in irgendwelchen Versorgungsjobs rum. Und für mich war die Familie war enorm wichtig, um jetzt nicht anzufangen, irgendwie zu verzweifeln oder über das böse Schicksal zu hadern oder so. Jeder, der in die Politik geht, weiß, eines Tages ist es zu Ende. Wir sind Gewählte und nicht Erwählte, wie Gustav Heinemann das mal gesagt hat.
Wie war Ihre Kindheit? Sie sind in Niedersachsen aufgewachsen, oder? Und wie stellt man sich das heute so vor? Damals in Ihrer Kindheit, Mama, Vater, Frühstück, Familienleben, wie sind Sie aufgewachsen?
Na, das gab's leider nicht bei uns, weil sich meine Eltern früh getrennt haben und ich dann leider, das alte Familienrecht galt noch in den 60er Jahren. Mal zur Erinnerung, bis zur Familienrechtsreform von SPD und FDP unter Willy Brandt und Hans-Jochen Vogel mussten Frauen ihre Ehemänner um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten gehen wollten oder wenn sie ein eigenes Bankkonto haben wollten. Und die Trennung führte dann dazu, dass zwar meine Schwester zu meiner Mutter kam, aber das Gericht gesagt hat, der Junge, den schicken wir mal zur Oma und dann gucken wir mal, wo der hinkommt. Und dann dauerte dieser Prozess 7 Jahre lang, wo ich dann immer zwischen allen Beteiligten hin und her bin. Ich glaube, ich habe auf der Strecke nach Hamburg irgendwie ein halbes Dutzend Psychologen kennengelernt. Da musste ich immer so Bildchen malen. Und am Ende bin ich Gott sei Dank nach 7 Jahren im Alter von 10 dann zu meiner Mutter gekommen. Ich glaube, sonst wäre aus mir nichts geworden. Also so ein trautes Heim, so das war eher meine Wunschvorstellung, dass ich mal geträumt habe davon, dass ich ja versuche das eben. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mit meinen Kindern frühstücken wollte und auch heute noch will. Das gab es nicht in meiner Kindheit. Das war eine ziemlich schwierige, will das nicht übertreiben, es gibt Menschen, die noch viel schrecklichere Erlebnisse hatten, aber jedenfalls die ich nicht gerade als schön beschreiben würde.
Und Ihre Mutter war berufstätig dann, als Sie zu ihr kamen?
Meine Mutter hat als Krankenschwester gearbeitet, 3 Schichten, früh, spät, Nacht. Denn sie wollte nach diesen vielen Jahren Auseinandersetzung mit meinem Vater nicht mehr um Unterhalt klagen. Sie hat gesagt, ich will den Mann nie wiedersehen. Ich bringe euch selber durch. Meine Schwester, die damals dann medizinisch-technische Angestellte lernte, das machte man auf Privatschulen, da musste man Schulgeld zahlen. Und ich ging zur Realschule, habe später dann erst Abitur gemacht, aber das hat unsere Mutter alleine organisiert. Das war natürlich auch da mal in der Zeit, Sie müssen sich das vorstellen, so in den 60er Jahren, da kam schon mal das Jugendamt gucken, ob denn Frauen wirklich berufstätig sein können und Kinder erziehen. Die würden wir heute achtkant rausschmeißen, aber so war die Zeit. Und am Ende hat es ja scheinbar ganz gut geklappt. Meine Mutter hat nie vermutet, dass ich das Abitur schaffe. Aber sie hat damals mal gesagt, kannst du es ja mal probieren, und war dann ganz. Und ist dann übrigens zu diesem Jugendamtsmitarbeiter, das weiß ich noch, als ich mein Abitur gemacht hatte, und zwar auch ein ganz gutes, ist sie zu dem hin und hat dem gesagt, hier, gucken Sie mal, das ist das Zeugnis meines Sohnes. Also dem, der immer sozusagen, ja eigentlich sogar heimlich hinter uns her spioniert hat.
Und zum Vater haben Sie kein Verhältnis?
Nein, mein Vater habe ich Ich war erstmal froh, dass der weg war. Der war, sagen wir mal so, früher war ja die flache Hand noch mehr in Mode als heute. Bei dem war das üblich. Also das war zu Hause keine sehr friedliche Veranstaltung. Vor allen Dingen aber habe ich dann, Frauen und Mütter sind ja manchmal so, die haben dann immer gesagt, du musst da aber noch mal hin. Und ich wollte das nicht. Und dann bin ich irgendwann hingefahren, so mit 15, 16, und stehe vor dessen Bücherschrank, weil er noch nicht da war, und habe gedacht, ich fall in Ohnmacht, weil der da lauter Nazi-Literatur stehen hatte. Mein Vater war bis zum letzten Tage seines Lebens überzeugter Nationalsozialist. Das habe ich so mit 16 mitgekriegt. Ich habe viel später noch mal versucht, weil ich dachte, der ist jetzt alt, der wird 90, du musst da mal hinfahren, dass du den nicht erst am Grab siehst. Es war nicht keine 5 Minuten mit ihm zu sprechen, ohne dass der mich versucht hat zu agitieren für seine rechtsradikale Propaganda.
Immer noch?
Ja, bis zum letzten Tag. Seine Briefe hat er immer unterschrieben mit volkstreuen Grüßen.
Das gibt's ja nicht.
Ja, der gehörte zu einer Menschengruppe, die nicht klar kam mit dem Verlust ihrer Heimat. Für den war es ein traumatisches Erlebnis, Schlesien verloren zu haben. Meine Mutter kommt aus Ostpreußen und die Familie meiner Mutter, das waren ihre Schwestern, also meine Tanten, haben viel Schlimmeres erlebt auf der Flucht aus Ostpreußen über Polen nach Deutschland als mein Vater. Die haben nie irgendeine revanchistische Idee im Kopf gehabt. Die waren zwar auch alle im Ostpreußenbund, aber als in Polen da so ein Hungerwinter war im Kriegsrecht, haben sie Care-Pakete dahin geschickt. Mein Vater hat bei uns zu Hause hing ein Plakat. Das war in den 60er Jahren ziemlich populär. Da war Deutschland in den Grenzen von 1937 und dann war schwarz die Bundesrepublik eingezeichnet, rot die heutige Ostdeutschland, die damalige DDR, und dann gelb stand drauf zur Zeit unter sowjetischer Besatzung oder
zur Zeit.
Und unten drunter stand dreigeteilt niemals. Also das war sozusagen der ganze Lebensinhalt meines Vaters. Und ich war froh und glücklich, dass ich da mit 10 wegkam. Ich habe mich später immer gefragt, ob ich mich politisch in der SPD engagiert habe, weil er sozusagen rechtsextrem war. Das kann insofern keinen direkten Zusammenhang haben, weil ich mich begonnen habe, für Politik zu interessieren. Da wusste ich das noch nicht, wo er steht.
So früh, also schon bevor Sie 15, 16 waren?
Ja, mit 15, 16 ging das los.
Also ziemlich parallel.
Ja, ich bin, damals gab es bei uns keine Jugendräume und unsere Eltern wollten nicht, dass wir uns bei schlechtem Wetter alleine treffen. Die haben alle gearbeitet, die wussten auch, warum sie uns nicht alleine in der Bude haben wollten. Und dann haben wir für ein Jugendzentrum gekämpft und dann wollte uns die Stadt das nicht geben. Und dann haben wir das Rathaus besetzt und am Ende haben wir es gekriegt.
Wirklich?
Ja, und die SPD waren die einzigen, die mit uns geredet haben. Wollen haben die das damals auch nicht, also die wollten das eigentlich auch nicht. Und deswegen bin ich so zu so einer, da bin ich in eine Gruppe reingegangen, das waren die Jungsozialisten, und die lasen da doch tatsächlich, ich war 15, 16 Jahre alt oder so, da saßen die da und lasen von Karl Marx Lohn, Preis, Profit, da habe ich schon das Vorwort nicht verstanden. Und nebenan gab es eine andere SPD-Jugendorganisation, die ist viel älter als die Jusos, die gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Falken, das war so eine Art politisierte linke Pfadfinderbewegung, ist jetzt ein bisschen böse, aber die machten internationale Zeltlager. Und das fand ich viel spannender. Und so bin ich zu dieser Jugendorganisation Die Falken gekommen und machte in meiner ganzen Jugendzeit in ganz Europa internationale Zeltlager. Da habe ich Leute kennengelernt, die heute in wichtigen Funktionen sind, weil Jens Stoltenberg, Generalsekretär der NATO, der war bei den norwegischen Falken.
Nein.
Und Werner Faymann, der spätere Bundeskanzler in Österreich, war bei den österreichischen Falken. Und so trafen wir uns da alle schon und später sahen wir uns dann wieder, als wir in politischen Ämtern waren.
Abitur, gut gemacht, Mutter auch sehr stolz, verständlicherweise. Wie ging es dann weiter?
Naja, Sie müssen sehen, zu meiner Zeit machten mal gerade so 10% eines Jahrgangs Abitur. Heute haben sie oft 50%, die das machen. Die Mehrzahl der Menschen ging zur Hauptschule, deswegen hieß die auch Volksschule, oder zur Realschule. Und ich hatte schon eine Lehrstelle bei einem Chemieunternehmen. Ich wollte Chemielaborant werden. Und dann hat meine Mutter gesagt, na, kannst du ja mal probieren. Und das hat dann ganz, ganz gut geklappt. Und nachdem ich das Abitur hatte, bin ich dann erstmal zur Bundeswehr gegangen. Ich war zwei Jahre Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Und dann habe ich das Studium angefangen und wollte Lehrer werden. Und wenn die CDU in Niedersachsen Lehrer eingestellt hätte, dann wäre ihr mit mir viel erspart geblieben. Dann wäre ich nämlich nicht in die Politik gegangen, dann wäre ich Lehrer geworden. Aber die stellten damals keine Lehrer ein und dann ging ich in die Erwachsenenbildung und irgendwie hat die SPD da, wo ich wohnte, gefragt, ob ich nicht zum Landtag kandidieren will, weil die immer verloren haben. Und dann habe ich gedacht, stellen wir mal so einen jungen Kerl auf, der kann ruhig mal verlieren. Und dann hatte ich schon eine Stelle bei Volkswagen und den habe ich auch gesagt, ich kandidiere da, aber das werde ich verlieren. Und dann haben die gesagt, dann kommst du nächsten Morgen am Montag nach der Wahl. Und habe ich morgens angerufen und habe gesagt, alles Mist, ich habe gewonnen. Und so war ich dann auf einmal im Landtag, womit ich nicht gerechnet hatte. Und diesen Wahlkreis habe ich dann immer direkt geholt. Ich habe den nie wieder verloren, obwohl das ursprünglich mal ein CDU-Wahlkreis war. Und das war mir zum Beispiel als in meiner Zeit in der Politik ungeheuer wichtig, dass ich die Mehrzahl der Menschen bei mir zu Hause überzeuge. Weil ich immer gedacht habe, ich die schon nicht überzeugen kann. Wie willst du das denn weiter oben machen? Und deswegen war mir diese Arbeit mit den Leuten in meinem Wahlkreis immer was ganz besonders Wichtiges.
Und im Landtag, das heißt, Sie sind eigentlich praktisch direkt ins Berufsleben über die Politik in den Landtag eingestiegen.
Ich habe schon mein ganzes Studium über in der Erwachsenenbildung gearbeitet, aber weil bei uns kein Geld zu Hause war. Und habe bei der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung und bei der ländlichen Erwachsenenbildung gearbeitet und damit praktisch mein Studium verdient. So dass ich, als ich meine Examen fertig hatte, ich war, glaube ich, 2 Tage arbeitslos, dann hatte ich eine Stelle in der beruflichen Bildung. Und ich habe am Anfang Deutsch für Ausländer unterrichtet, da würde ich heute auch wieder einen Job kriegen, glaube ich. Und habe in Lehrwerkstätten gearbeitet und hatte eine feste Anstellung da. Und dann kam sozusagen die Frage, ob ich nicht zum Landtag kandidieren will. Aber was ich eben nicht gemacht habe, ich war keine Lehrer eingestellt worden, ich war nie beamteter Lehrer an der Schule, sondern ich war bei Bildungsträgern in der beruflichen Bildung tätig.
Und sind Sie auch einmal zum Bundeskanzleramt? Da gibt es ja die Geschichte von Gerhard Schröder, der da gerüttelt hätte und gesagt, ich will da rein.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Also bei Gerhard Schröder bin ich sicher, dass die Geschichte stimmt. Ich war zwar nicht dabei, aber passt zu ihm. Das nicht. Es war ja eine Zeit lang die Frage, ob ich antreten soll oder nicht. Und ich habe dann nicht dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, dass meine Partei mit mir immer weniger zufrieden war. Ich war ja fast 8 Jahre Vorsitzender und habe jetzt nicht zum linken Flügel gehört und habe meine Meinung auch gesagt. Und ich merkte, dass Leute wie der heutige Bundeskanzler und Frau Nahles und andere dabei waren, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es mir so ergehen könnte wie Kurt Beck, der dann sozusagen mit ja wirklich unmöglichen Methoden aus dem Amt gedrängt wurde. Und weil ich das nicht wollte, aber gesehen habe, was die da treiben, habe ich irgendwann gesagt, okay, ich höre auf. Und ganz interessant war, dass meine Frau, wir haben vorhin gefragt nach Gesundheit, meine Frau hat damals zu mir gesagt, du musst aufhören, du bist gar nicht mehr da, du bist nicht gesund, das merkt man, du schläfst schlecht. Und das stimmt auch. Ich bin schon mit Magendrücken montags nach Berlin in diesen seltsamen SPD-Parteivorstand gefahren. Die anderen Parteien sind wahrscheinlich genauso komisch, aber die SPD ist schon auch manchmal wirklich ein bisschen schräger Verein. Und die haben so eine Jakobiner-Mentalität, ja, da muss immer, es ist nicht wichtig, ob man Recht bekommt bei den Wählern, sondern dass man in der Partei Recht hat. Das Recht haben war immer wichtiger als das Recht bekommen, was ich für eine komische Einstellung halte. Und dann habe ich da aufgehört und das war, glaube ich, für mich und meine Gesundheit und meine Familie eine gute Entscheidung, auch wenn ich damals sehr damit gehadert habe. Das war nicht einfach, da einfach rauszugehen. Und bis heute, wenn ich sehe, was sich da so abspielt, natürlich interessiert mich das und macht mich das auch nervös. Aber Strich drunter, man soll auch nicht zurückgucken. Ich glaube, es ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Für mich, obwohl ich es nicht wollte und obwohl ich damit gehadert habe.
Ja, und dann ist der Tag vorbei. Sie haben mir damals Kollegen vorgeschlagen. Das war ja auch wirklich überraschend. Sie waren ja praktisch jeden das ja machen können als Vorsitzender und sind dann einen Schritt zurückgetreten. Wie ist es dann, wenn man so plötzlich das Amt nicht mehr inne hat, nach Hause kommt, das Frühstück mit den Töchtern und mit der Frau und ja, danach?
Erstmal war ich ja noch eine Weile Außenminister, aber eben nicht mehr SPD-Vorsitzender. Und das war so, als ob mir so ein Gebirge von der Seele abgefallen war. Also mir ging es wesentlich besser. Und das war dann natürlich so, dass, so ist das in der Politik, man darf sich auch nicht darüber beklagen, wenn Sie eine bestimmte Machtposition aufgeben, dann geht's ganz schnell los und dann versuchen andere, Sie auch ansonsten loszuwerden. Und das haben die dann ja auch gemacht. Man darf nicht jammern in der Politik. Wem's in der Küche zu heiß ist, der soll nicht Koch lernen. Ja, solche Prozesse gibt's in allen Parteien, die sind immer unangenehm. Und ich glaube, es gibt da nur eine einzige Sache, die ich dann auch anderen Kollegen immer geraten habe. Guckt nicht zurück, sondern freut euch, was ihr in der Politik alles machen konntet. Das war ja ein erfülltes Berufsleben. Und dann macht was ganz anderes. Das war für mich wichtig. Ich wollte nicht, da gibt's ja manchmal so Versorgungsjobs, dann werden sie da irgendwie in irgendeine Job gehievt, der dann doch so halb politisch ist. Das wollte ich nicht. Ich wollte was Eigenes machen und auch aus meiner Kraft heraus. Ich wollte nicht, dass mir andere Leute dabei helfen. Und das ist fürs eigene Selbstbewusstsein dann ziemlich gut. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, das hieß übrigens Zeitenwende. Das war ganz lustig, dass das später zum Wort des Jahres wurde, wo ich mal beschrieben habe, wie ich glaube, wie die Welt sich verändert. Und damit war das Kapitel Politik dann für mich durch. Das dauerte gar nicht so lange.
Ja, und aber sag mal, das Gefühl, was ich meinte, ist, auch dann, als die Tätigkeit als Außenminister geendet hat, man kommt doch nach Hause und am nächsten Tag, am Morgen, ist doch der Moment, wo man üblicherweise schon das Auto wartet, der Chauffeur wartet, zurück nach Berlin und dann bleibt man am Frühstückstisch sitzen. Und wie fühlt man sich so in dieser Übergangszeit?
Also das fiel bei mir zusammen mit einem längeren Urlaub mit meinen Kindern und einem Wohnwagen, Campingmobil in Schweden. Insofern hat das eigentlich, ich hatte gar nicht lange Zeit, zu Hause Trübsal zu blasen, sondern und Kinder nehmen dann auch gefangen. Und in dieser Zeit habe ich dieses Buch zu Ende geschrieben. Das war dann mal so, dass ich, weil ich so ein Frühaufsteher bin, so zwischen 4:30, 5 und 8 habe ich an dem Buch gearbeitet, bis meine Frau und meine Kinder wach wurden. Und dann haben wir den Tag miteinander verbracht. Und so ist dann in 3 Wochen dieses Buch entstanden. Da habe ich mir ein bisschen auch sozusagen natürlich von der Seele geschrieben. Und danach kamen dann schon neue Aufgaben. Also es war gar nicht so lange Zeit für Trübsalblasen oder war keine Leere.
Aber wir haben zuerst über Gesundheit gesprochen. Dann hatten Sie auch etwas mehr Zeit zumindestens. Haben Sie dann überlegt und gesagt, so, jetzt bin ich aus diesem Rad draußen, jetzt schaue ich auf mich und wie sind Sie da vorgegangen? Welche Schritte haben Sie
gemacht? Das habe ich auch gemacht, na klar, also das geht schon mal damit los, dass wir, das machen wir bis heute, dass wir den Sommer eben nicht irgendwie, wie das davor immer war, sind wir irgendwo hingeflogen und dann schlief der Vater erstmal die erste Woche, mit dem war nichts anzufangen, sondern wir sind dann haben eben so einen Aktivurlaub gemacht, sind Fahrrad gefahren und haben uns draußen an der frischen Luft bewegt und dann eben wieder mit Sport anfangen und auch mal ein paar Freunde treffen, alles, was es vorher alles gar nicht gab. Das hat dann das Leben sehr verändert, ja, na klar.
Aber Sie haben Ihre Beziehung zu Ihren 3 Töchtern, trotz dieser beruflichen Wahnsinnsbelastung, muss man ja fast sagen, immer gut aufrechterhalten können und auch das Familienleben, hat es gelitten unter Ihrer Tätigkeit?
Also bei meiner erwachsenen Tochter hat es ganz bestimmt gelitten. Bei der Mittleren, das ging, da gab es schon die ersten Anzeichen. Ich kann mal so eine Situation beschreiben. Wir sitzen zu dritt am Tisch und die Mineralwasserflasche steht ganz nah bei mir. Und sie fragt nicht mich, ob sie die haben kann, sondern ihre Mutter. Also ich war gar nicht da. Und da bin ich zum ersten Mal nachdenklich geworden. Ja, die machte auch so lustige Sachen. Die ging, wenn Frau Merkel im Fernsehen war, ging die an den Fernseher, zeigte da drauf und sagte, guck mal Mama, das ist Papas Frau. Worauf meine Frau ausgeflippt ist. Und ab da hatte meine Tochter Marie immer den Spruch drauf, das ist Papas Arbeitsfrau. Oder wenn Angela Merkel im Büro war, dann sagte die immer, das ist die Frau, mit der Papa im Büro sitzt. Also das war ihr irgendwie, da hat sich schon so ein Gefühl gekriegt, da ist was. Und bei der Jüngsten war ich ja dann Gott sei Dank da. Und bei Marie, bei der Mittleren, ist es auch so gewesen, dass ich, damals waren wir in der Opposition, ich war SPD-Vorsitzender, da habe ich auch mal 3 Monate Elternzeit genommen. Da haben sich alle Leute darüber aufgeregt, wie denn das sein könnte, dass jemand das macht. Aber ich habe gedacht, das ist, also meine Frau ist berufstätig, die hat bis 2 Tage vor der Geburt hat die gearbeitet und 4 Wochen.
Mutterschutz?
Die ist selbstständig, die ist, all das, was wir sonst so kennen, das machen Selbstständige oft nicht. Also die ist auch nach 4 Wochen wieder arbeiten gegangen. Dann gab es auch eine tolle Phase, in der ich nur für das Mädel da war. Also wir haben uns unsere Möglichkeiten gesucht, aber wenn man ehrlich ist, natürlich hat meine Frau das gestemmt. Und natürlich haben meine Kinder mich bei weitem nicht so oft gesehen, wie das eigentlich richtig gewesen wäre.
Und wenn Sie so heute zurückdenken oder in die Gegenwart, Sie haben eine sehr wichtige Funktion übernommen in der Atlantikbrücke, wenn Sie das vielleicht ein bisschen beschreiben können, weil nicht jeder kann sich das so vorstellen, was man da macht oder wie dieses Bündnis, weil es ist ja Beziehung zu Amerika besonders wichtig grundsätzlich oder bedeutend jedenfalls.
Naja, die Atlantikbrücke ist eine Gründung von Juden, die aus Deutschland geflüchtet sind im Zweiten Weltkrieg, weil sie sonst hier ermordet worden wären. Und die als amerikanische Soldaten zurückkamen und überlegt haben, wir müssen irgendwas machen, um aus dieser Feindschaft Freundschaft werden zu lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Da sind Menschen gewesen, deren Verwandte im Konzentrationslager ermordet wurden. Die haben trotzdem diese Kraft aufgebracht, zu sagen, wir wollen mit diesem Deutschland neu anfangen. Und am Anfang war das eine reine Wirtschaftsorganisation. Da durften Politiker zum Beispiel gar nicht Mitglied sein, weil man den Streit der Parteien da nicht haben wollte. Und es ist die älteste transatlantische Organisation, die übrigens nicht nur Deutschland, Amerika oder USA, sondern auch Deutschland, Kanada. Es ist ein Dreiecksverhältnis. Es gibt auch eine Atlantikbrücke Kanada. Und wir haben Schwesterorganisationen in den USA und befassen uns eben mit dem ganzen Spektrum deutsch-amerikanischer, kanadischer Beziehungen. Natürlich ist immer wieder auch Verteidigung spielt eine Rolle. Die Frage der wirtschaftlichen Beziehungen, als Trump diese großen Zollaktionen gegen Europa und Deutschland machte, haben wir natürlich versucht, mit unseren Counterparts zu reden und versuchen, dagegen zu halten. Aber es gibt auch einfach kulturelle Events. Es gibt jetzt in Deutschland ja zunehmend Interesse an der amerikanischen Football League, der NFL, und mit der National Football League, mit der machen wir dann auch was zusammen. Also dann machen wir ein Austauschprogramm, wo wir junge Amerikanerinnen und Amerikaner hierher holen, die noch nie in Europa waren und die aus den Minderheitengruppen der USA kommen. Eigentlich kennen wir Deutschen ja sozusagen das weiße Amerika. Wir kennen nicht das schwarze Amerika, wir kennen nicht die Hispanics, nicht die asiatischen Amerikaner, und die kennen uns nicht. Also das Verhältnis verändert sich total. In ein paar Jahren werden nicht die Weißen die Mehrheitsgesellschaft Amerikas sein. So, es wird gar keine Mehrheitsgesellschaft mehr geben, sondern eine Gesellschaft aus Minderheiten. Wir haben ein super Programm, das nennt sich Young Leaders. Die machen so, bleiben auch so über ihr ganzes Berufsleben zusammen. Und da gibt es Leute, die haben sich vor 50 Jahren getroffen, die treffen sich heute noch. Und wir haben auch Lehreraustauschprogramme, die in die USA gehen. Also wir machen eine ganze Reihe von Dingen, wo wir auch versuchen, richtig ganz praktisch uns gegenseitig nach wie vor möglichst gut zu verstehen, weil wir die feste Überzeugung haben, egal wie schwierig Amerika ist und wie viel wir auch an den USA zu kritisieren haben, in dieser Welt im 21. Jahrhundert werden wir Partner wie Amerika brauchen und die uns übrigens auch. Also wenn wir dieses Gleichgewicht halten wollen, dann müssen wir das ist die einzige westliche demokratische Supermacht, die nicht alles richtig macht, weiß Gott nicht, aber wenn wir mit denen kein Bündnis aufrechterhalten, mit wem dann eigentlich? Dann sind wir Spielball der anderen. Und deswegen kommt dieser Arbeit so eine Bedeutung zu. Ich bin aber nur deren ehrenamtlicher Vorsitzender. Also ich muss noch Geld bezahlen dafür, dass ich da bin. Also es ist kein Job, sondern mein Geld verdiene ich in anderen Bereichen.
Zum Abschluss ein wichtiger Punkt eigentlich für die Menschen, am Ende des Tages der wichtigste. Wir sprechen ja sehr viel heute über Longevity. Das ist eine Begrifflichkeit, die überall auftaucht. Man möchte gesund, alt werden. Man blickt auf ein langes Leben oder schon ein längeres Leben. So alt sind Sie ja noch nicht, aber da haben Sie doch schon eine Lebenserfahrung, ein aktives Berufsleben hinter sich, ein aktives Leben auch im Alltag. 3 Töchter sind verheiratet, Ihre Frau ist selbstständig, also auch unterwegs oder engagiert. Wie geht man mit der Gesundheit um? Welche Gedanken machen Sie sich heute, wo Sie sagen, welche Maßnahmen ergreifen Sie, dass Sie sagen, kann ich das jetzt aufholen, Dinge, die ich vielleicht versäumt habe? Wie ist Ihre Befindlichkeit diesbezüglich?
Mein Rat an andere wäre, es besser zu machen, als ich es gemacht habe. Also ich glaube, dass ich da mehr hätte tun müssen. Und natürlich, jetzt versucht man, muss ich spaßig sagen, zu retten, was zu retten ist. Und das ist ja einer der Gründe, warum der mich hier zu Ihnen geführt hat. Aber es gibt schon eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man aktiver oder aktiv alt werden kann oder älter werden kann. Gott sei Dank weiß niemand, wenn der Herrgott uns eine Zustellung schickt, dass jetzt vorbei ist. Aber bis dahin, glaube ich, kann man eine Menge machen, um fit zu bleiben im Kopf, aber auch im Körper. Und das versuche ich.
Und Sie achten auf Ernährung, Sie achten auf Sport, dass Sie sich bewegen.
Bei der Ernährung nicht so oft, nicht so viel, wie ich tun sollte. Das geht immer auf und ab. Aber in der Tat, dass ich mich mehr bewege und das nicht nur im Sommer tue, da mache ich es sowieso, weil ich gern draußen bin, sondern eben auch im Winter meinen inneren Schweinehund überwinde. Das ist manchmal ganz schwierig. Da bin ich einer, der dann jede Ausrede hat, die er finden kann am Büro, welcher Brief noch wichtig ist zu schreiben oder welcher Text noch gemacht werden muss. Und dann ist es leider zu spät für das Fahrrad oder was immer man machen kann. Das glaube ich, da ist auch bei mir noch Luft nach oben.
Sind Sie ein Mensch, der auf Meinung Dritter hört, der sich beeinflussen lässt, der Ratschläge annimmt?
Das müssten Sie am besten meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von früher fragen. Ich hoffe ja, aber ich habe auch schon eine eigene Meinung, die ich, wenn ich sie mir gebildet habe, ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach, mich davon abzubringen. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, der hat zu mir gesagt, ich sei ein Chef, bei mir hätte er am meisten arbeiten müssen. Bei keinem anderen hätte er so viel arbeiten müssen. Mit keinem hätte er sich so gestritten wie mit mir. Und bei keinem hätte er sich so wohl gefühlt. Also sozusagen, das schließt sich gegeneinander nicht aus, solange der Streit, den man führt, um die Sache ist. Und ich finde ja auch, Arbeit und auch viel Arbeit und intensive Arbeit ist ja ein Teil unseres Lebens. Ich finde das auch komisch, das so strikt voneinander zu trennen, als gäbe es eine Welt, in der wir arbeiten und eine Welt, in der wir leben. Also so habe ich mein Leben nie verstanden.
Ich habe aus einem ganz bestimmten Grund gefragt, weil unsere Kolleginnen und Kollegen hier am Lanzerhof werden in den nächsten 14 Tagen Ihnen viele Ratschläge geben. Wir werden alles unternehmen, den einen oder anderen Gedanken bei Ihnen platzieren zu können, insbesondere die Ernährung. Mangelnde Bewegung ist das neue Rauchen, aber rauchen tun Sie ja nicht. Also insofern haben Sie ja schon mal sehr gute Voraussetzungen und ich bin schon sehr gespannt, ob Sie aus diesem Aufenthalt auch das eine oder andere für den Alltag mitnehmen können.
Aber das lässt sich ja eigentlich nur überprüfen, wenn ich dann nach ein paar Monaten wiederkomme oder spätestens nach einem Jahr. Nur dann können wir beide ja feststellen, ob ich mich an Ihre Ratschläge gehalten habe.
Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass Sie spätestens in einem Jahr wiederkommen. Ich konnte es nur aus der eigenen Erfahrung sagen, wenn man so mal beginnt, dann gehört es irgendwo zum Jahresablauf. Da bin ich sehr zuversichtlich und ich freue mich bereits, wenn wir uns wiedersehen und vielleicht dann einen Podcast nochmal machen dürfen, wo wir auf Ihre Erfahrungen auch hier im gesundheitlichen Bereich noch näher eingehen können. Herr Gabriel, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und einen schönen Aufenthalt hier am Tegernsee.
Sehr gern, vielen Dank.
Dankeschön.